liebe Gemeinde, wer kennt nicht die goldene Regel des Miteinanders? Sie ist schon angesprochen worden von Christian. Sie lautet, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Die Frage ist, wisst ihr auch, woher dieses Sprichwort überhaupt kommt? Hat jemand eine Ahnung? Also ursprünglich findet sich dieses Wort in der jüdischen Weisheitsliteratur. Und zwar im Buch Tobit oder Tobias. In manchen Bibelausgaben findet man dieses Buch. Also alle, die eine Bibelausgabe mit sogenannten apokryphen Schriften haben, die finden Tobit, das Buch Tobit, und in diesem Buch Tobit kommt dieser Vers vor. Also was so zur Volksweisheit geworden ist, vieles findet man eben in alten Schriften in der Bibel zum einen oder eben auch in solchen apokryphen verborgenen Büchern. Luther hat übrigens gesagt, die apokryphen Schriften sind gut zu lesen, aber nicht heilsnotwendig. Und deswegen hat man sich entschieden, sie nicht in die Bibel reinzunehmen. Aber es ist gut zu lesen, also man kann sie sich auch mal vornehmen und dann mal lesen. Das ist ja wirklich ein sehr weises Sprichwort. Also wenn sich da die Menschheit konsequent danach halten würde, hätten wir mindestens tausend Probleme weniger. Es gäbe schon mal keine Kriege, denn wer möchte gerne durch einen Krieg umkommen? Ja? Also wenn ich sage, ich will nicht umkommen, der andere auch nicht, also führen wir keinen Krieg. Logische Schlussfolgerung, wenn wir diesen Vers hier berücksichtigen würden. Unterdrückung wäre ein Fremdwort. Gäbe es nicht. Es gäbe kein Mobbing, kein Rassismus, keine Ausbeutung, keine Kriminalität. Wozu die Häuser noch abschließen, wenn sowieso niemand einbricht? Man könnte die Wohnungsschlüssel wegwerfen. Wäre das nicht himmlisch? Wir sind leider noch nicht im Himmel. Oder man könnte die Autos einfach offen am Straßenrand stehen lassen. Manche machen das ja auch, wenn es eine alte Karre ist. Aber auch die neuen Autos. Omas würden keine Geldbörsen in den Supermärkten geklaut, Opas auch nicht. Es gäbe keine Gier und so weiter und so fort. Leider sind wir hier eben in der Kategorie hätte Fahrradkette. Die Realität sieht eben leider ganz anders aus. Und man kann sich ja fragen, helfen dann überhaupt solche Weisheitssprüche und Volksweisheiten? Viele Menschen nehmen auch den christlichen Glauben so wahr, als eine moralische Instanz, jedoch gegenwärtig mit wenig gesellschaftlicher Durchschlagskraft. Wozu dann solche Texte, die vordergründig betrachtet erklären, wie wir Menschen gut zu sein haben? Und auch unser heutiger Bibeltext gehört zu dieser Kategorie. Er steht in Römer 12, 17 bis 21. Und da heißt es folgendermaßen: Vergeltet niemand mit Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit dieser Bibeltext. Ja, ist ja bekannt. Viele kennen ihn und manche Verse daraus sind ja auch fast sprichwörtlich. Ja, tue Gutes, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem und so weiter. All diese Aussagen kann man fett unterstreichen. Aber bei der Umsetzung sieht es doch ganz anders aus, oder? Und im Übrigen, seinen Feinden Essen geben zu müssen, ist das nicht zu viel verlangt? Warum fordert das Paulus hier? Weiß er nicht selber, dass das eigentlich eine riesengroße Illusion ist? Ja, tatsächlich, mit weltlichen Augen gesehen scheint alles im Text nur ein großes Wunschbild zu sein. Weil die Wirklichkeit in unserem eigenen Leben, man muss ja auch mal auf sich selber schauen, die Wirklichkeit im eigenen Leben und in der Gesellschaft ganz anders aussieht. Es gibt ja immer mal wieder Anläufe, solche Texte einfach so als Anleitung für das Zusammenleben von Menschen zu nehmen. wie zum Beispiel das bekannte Wort aus der Bergpredigt. Wenn dir einer auf die Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin. Aber was sollen, klingt gut, machen bloß die wenigsten, oder? Wir sagen ja auch schon unseren Kindern, also wenn dich jemand, ne, dann wehre dich. Tja, was sollen dann solche Zeilen? Wofür sind sie eigentlich gut? Instinktiv merken wir, es wäre ja zum Beispiel keine gute Idee, einen solchen Text wie unseren Predigttext hier an der Leinwand auf ein A4-Blatt zu kopieren, um ihn in dem Betrieb, in dem du arbeitest, als Anleitung guten Miteinanders an die Pinnwand aufzuhängen. Hat das schon mal jemand gemacht von euch? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das würde niemand von uns machen. Wie wäre es aber, wenn wir ihn in unserer Gemeinde an die Pinnwand hängen würden? Dort hätte er doch seinen Platz. Ginge das? Ja, das ginge. Nun müssen wir fragen, warum taugt die Pinnwand in einem Betrieb dafür nicht? Wohl aber könnte eine Pinnwand in der Gemeinde dafür taugen. Es kann ja nicht an den Pinnwänden liegen, oder? Nein, es liegt an den unterschiedlichen Voraussetzungen, die Menschen mitbringen. Wenn Paulus das in seinem Brief schreibt, geht er nämlich ganz selbstverständlich davon aus, dass ihn Menschen lesen, die sich unter den Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes gestellt haben. Er geht davon aus, dass es alles Menschen lesen, die sich unter den Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes gestellt haben. In einem Betrieb kann man von dieser Voraussetzung nicht ausgehen, aber in der Gemeinde schon. Paulus setzt voraus, wer zur Gemeinde Jesu gehört, lebt unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. An dieser Stelle können wir ja schon mal innehalten und uns fragen, wie sieht das bei mir aus? Lebe auch ich unter dem Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes? Kenne ich überhaupt diesen wichtigen Aspekt des Christseins und ist er mir überhaupt wichtig? Im Hebräerbrief lesen wir ein sehr ernstes Wort. Da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich möchte auf den zweiten Punkt dieses Verses gern eingehen. Jagt der Heiligung nach. Heiligung ist ein Vorgang, der sich in jedem Christen abspielen sollte. Heiligung heißt, sich innerlich verändern zu lassen. Und dieser inneren Veränderung soll ich nachjagen. Das sagt dieser Vers im Hebräerbrief. Wer etwas nachjagt, der fixiert mit allen Sinnen ein Objekt, dem er nachjagt. Jäger zum Beispiel fokussieren eben ein Tier ganz besonders und sie jagen ihm nach. Nichts darf in diesem Augenblick ablenken, denn wenn sie sich ablenken lassen, ist das Tier weg. Genauso sollen wir fokussiert sein auf die Heiligung. Paulus spielt hier auf dieses, oder der Schreiber des Hebräerbriefs spielt hier auf dieses Bild an. Als ich noch jung war im Glauben, also ich jetzt, rede ich von mir, da sehnte ich mich nach den Wundern und wollte Jesus so richtig erleben. Wer hat das nicht auch, diese Sehnsucht in sich, Jesus wirklich auch zu erleben? Und das schenkt uns Jesus ja auch hier und da. Ich denke mal, jeder von euch kann auch, der mit Jesus lebt, auch einige Erfahrungen mit Jesus wiedergeben. Aber irgendwann zeigte mir Jesus mehr und mehr, jetzt geht es weniger um die Wunder, sondern mehr um das Wunder der inneren Veränderung deines Charakters. Lass deinen Charakter vom Heiligen Geist verändern. Das sind nämlich Punkte in deinem Leben, an denen musst du zusammen mit dem Heiligen Geist arbeiten. Und diese Punkte bedürfen der Heiligung. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel dein Geiz ist etwas, das nicht mehr in dein Leben gehören soll. Biete Geiz den Raum in deinem Herzen. Schon Punkt. Oder ein anderer. Nach außen hin segnest du Menschen, aber innerlich hast du schlechte Gedanken über sie. Das ist nicht gut. Oder von Natur aus misstraust du Menschen. Ich will aber, dass du ihnen vertraust. Ich will nicht, dass du Menschen kontrollierst, sondern ihnen die Freiheit gibst. Es fällt dir schwer, Menschen ihre Schuld zu vergeben. Arbeite daran, dass du frei wirst davon. Es sind so ein paar Punkte, die der Heilige Geist in uns und in mir und in uns wachrüttelt und wo er sagt, da sollst du dran arbeiten. In den letzten Tagen erzählte mir eine Frau, die ihr alle kennt, aber ich verrate jetzt nicht den Namen, aus unserer Gemeinde, wie sie sich immer über jemand anderen in der Gemeinde geärgert hat. Das kann ja mal vorkommen, oder? Liegt nicht so weit weg von uns. Aber dann bekam sie einen Impuls ins Herz, der sagte ihr, das ist nicht gut. Beginne sie viel mehr zu mögen und zu lieben. Und sie erzählte mir, sie ist diesem Impuls gefolgt. Und heute hat sie diese Person wirklich von Herzen lieb. So kann der Heilige Geist in uns Einstellungen verändern. Das ist Heiligung. Und solchen Impulsen, wenn sie uns mal treffen, sollten wir folgen. Denn das sind Heiligungsimpulse, die der Heilige Geist gibt. Viele fragen ja berechtigt, wie geht Heiligung ganz praktisch? Ja? Die Antwort ist, so geht's praktisch. Wichtig ist, Ja zu sagen zu diesem Prozess der Heiligung. Das wäre ja vielleicht für heute, für den Sonntag, heute mal wieder ein neuer Gedanke oder mal ein Gedanke, den man mal wieder hochholt, der ja sicherlich auch schon mal in euch so lebendig oder vielleicht auch gerade lebendig ist, aber der wieder wichtig werden kann. Und nun können wir auch verstehen, in welchem Zusammenhang und in welcher Intention Paulus diese Zeilen aus dem Römerbrief überhaupt an die Christen in Rom geschrieben hat. Paulus hatte immer diesen Aspekt dabei im Hintergrund mitlaufen. Ja, es sind Christen, die leben mit dem Heiligen Geist. Er schreibt an Menschen, die in dem Prozess der Heiligung stehen. Und so gibt er einige Orientierungspunkte in unserem Text, in welche Richtung der Heilige Geist, die Christen in Rom und in Klammern, sage ich mal, auch uns heute heiligen möchte. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz lang. Römer 12, 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Also normalerweise ist ja so, unsere erste reflexartige Reaktion, der einem was angetan hat, wenn einer einem was angetan hat, dann sagt man ja, aber dem zahle ich es jetzt heim, oder? Das ist so die menschliche Reaktion, dem zahle ich es aber jetzt heim. Und dann fühlen wir uns auch noch gut dabei und auch noch im Recht. Jetzt lesen wir aber, Gott will was ganz anderes. Und das finden wir im Buch der Sprüche. Darauf hat sich Paulus auch bezogen, glaube ich, als er das hier schrieb. In Sprüche 20, 22, habe ich das hier drauf? Nein, dann lasse ich es mal weg. Heißt, sprich nicht, ich will Böses vergelten, harre des Herrn, der wird dir helfen. Sprich nicht, ich will Böses vergelten, harre des Herrn, der wird dir helfen. In der Bibel lesen wir, Gott ist durch und durch gut. Diese Charaktereigenschaft soll auch in uns eben wachsen. Und wir sollen Sehnsucht danach kriegen. Kriegst du Sehnsucht danach, dass diese Eigenschaft in dir wächst? Und krieg ich Sehnsucht danach, dass diese Eigenschaft in mir wächst? Deshalb sollen wir nicht mit Bösem umgehen. Auch unsere Gedanken, unserer Gedankenwelt sollen wir böse Gedanken verbieten. Ja, das ist eine große Aufgabe, zu lernen, ständig Gutes über andere Menschen zu denken. Oh, da sind wir ein Leben lang in der Schule, glaube ich. Es wird uns immer wieder passieren, dass wir Schlechtes über Menschen denken. Aber dann sollte immer so ein Stoppschild kommen. Ja, der Heilige Geist, dass wir ihm das gestatten, dass so ein Stoppschild kommt und er uns sagt, du, das ist nicht gut. Ja, und lass das mal, dieses immer Böses denken. Lerne, Gutes über andere Menschen zu denken und verweigere diesen bösen Gedanken, sich einzunisten. Und wenn wir diesen bösen Gedanken verweigern, dann entziehen wir den bösen Gedanken den Nährboden. Ja, das ist also so eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ja, weiter schreibt Paulus, ist möglich, so viel an euch liegt zu haben, mit allen Menschen Frieden. Ja, wir wissen, wie viel Streit und Krieg und auch Zerwürfnis und in unserem Land diese im Moment diese Gegensätze, die ja wirklich sehr massiv sind und wo man sich gegenseitig auch bekämpft und so weiter, da sind, manchmal sogar in der eigenen Familie, aber auch in der Gemeinde. Man bleibt einfach auf seiner streitbaren Position beharrlich stehen. Aber wir merken ja auch, wie ungesund dann die Atmosphäre wird in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Wir reden viel über Umweltverunreinigung. Ja, da sind wir ganz stark drin. Auch unsere Medien, Umweltverunreinigung, auch ein Problem. Aber da reden wir sehr viel, aber zu wenig reden wir über Beziehungsverunreinigung. In der Bergpredigt spricht Jesus die Friedfertigen selig. Seht die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, heißt es dort. Also glückselig sind die Friedfertigen. Die preist Jesus glücklich. Die werden glücklich sein. Der Heilige Geist möchte uns zu friedfertigen Menschen machen. Friedfertige Menschen, was sind das eigentlich für Menschen? Es sind Menschen, die versöhnlich und friedensstiftend wirken in dieser Welt, in ihrem Beziehungsumfeld und so weiter und so fort. Frieden sollte das entscheidende Kennzeichen der Kinder Gottes sein. Unser Herr Jesus Christus wird ja im Alten Testament als der Friedefürst bezeichnet. Wenn wir wirklich zu Jesus gehören, dann soll von uns Frieden ausgehen, und zwar zu allen Menschen, so viel an uns liegt, sagt Paulus, und also auch sehr realistisch, denn manchmal machen uns ja auch andere Menschen das Leben schwer und da kommen wir manchmal nicht so schnell raus. Aber so es an uns liegt, sollen wir Frieden halten mit anderen Menschen. Und ich glaube, dann steigt auch der Blutdruck nicht mehr so hoch. Ja? Manche haben auch ein Blutdruckproblem, weil sie ständig in Unfrieden mit anderen Menschen leben. Das wirkt sich dann sogar bis ins Körperliche aus. Der nächste Punkt, ein weiterer Punkt. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Oh, wie schwer ist das? Auch wieder so ein Punkt, wo wir sagen, das schaffen wir eigentlich nicht alleine. Da sind wir wirklich überfordert. Wem wirklich schweres Unrecht angetan wurde, der weiß das. Und manchmal leidet man ja auch darunter, ja, dass man dem anderen das nicht vergeben kann. Und dass man sich am liebsten bei ihm rächen will. Die Versuchung, Rache zu üben, ist so groß. Ja, auch weil man meint, nachher fühle man sich besser. Doch wir sollen uns anhand der Bibel erinnern, wenn wir uns rächen wollen, dann nehmen wir das richtende Handeln Gottes vorweg. Denn wir sind ja gar nicht zum Richten berufen. Also das sagt uns Gott auch ganz klar, dass wir nicht zum Richten berufen sind. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten. In der Bibel heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn ich dennoch richte, ziehe ich in dieser Frage nämlich das Gericht Gottes weg von dem anderen, ja sogar auf mich selbst, weil ich mich dann an Gottes Amt vergreife. Die Wahrheit ist, Rache üben befreit nicht, sondern belastet uns. Daran will Paulus uns hier erinnern und wir haben es manchmal nötig, weil wir manchmal in so einen Tunnel reinkommen, ja, egal ob wir Christen sind oder nicht Christen sind. Wir kommen manchmal in so einen Tunnel rein, brauchen immer mal wieder so eine Erinnerung, also pass mal auf, richte nicht. Und das ist wirklich manchmal schwer. Aber sich da eben Gott hinzugeben und zu sagen, Herr, hilf mir dabei. Hilf mir dabei, dass ich eben nicht ins Richten komme. Stattdessen sollen wir eben, und jetzt wird es wirklich ganz krass, Kinder Gottes sein, die folgendes Handeln kennzeichnet. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Paulus zitiert hier auch einen Vers aus den Sprüchen Salomos, dachte aber vielleicht auch an eine Geschichte aus dem 2. Königebuch, Kapitel 6. Mal ganz kurz möchte ich erzählen, was da drinnen steht. Dort wird erzählt, wie das Volk der Aramäer Krieg gegen Israel führte. und immer wieder Hinterhalte legte und hoffte, dass die Israeliten da reintappen. Doch Elisa konnte den König von Israel, Joram, stets warnen, weil Gott Elisa im Geist zeigte, wo die Hinterhalte lagen. Man konnte immer sagen, dort liegt ein Hinterhalt, dort könnt, da sollt ihr nicht hingehen, da liegt ein Hinterhalt und so weiter und so fort. Als die Aramäer erfuhren, warum ihre Hinterhalte nichts taugten, wollten sie Elisa töten. Also kreisten sie die Stadt Dothan ein, in der sich Elisa befand. Aber Elisa betete und bat Gott darum, doch die Aramäer mit Blindheit zu schlagen. Nach dem Gebet ging er zu den Aramäern, die ihn wegen ihrer Blindheit nicht erkannten, und sagte ihnen, in dieser Stadt lebt Elisa nicht. Aber ich führe euch dorthin, wo Elisa sich aufhält. Freudig gingen die Aramäer auf dieses Angebot ein, und so führte Elisa sie mitten in das damalige Zentrum Israels, in die Stadt Samaria. Strategisch war das klug, denn dort hätten die Israeliten es mit ihren Feinden aufnehmen können. Denn dort waren sie ja geballt zu Hause. Der König Israels, Joram, so hieß er damals, wollte auch gleich losschlagen. Doch Elisa sagte zu Joram, du sollst nicht töten. Gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken und dann sollen sie zu ihrem König zurückkehren. Joram ging drauf ein und ließ ein reichliches Mahl bereiten. Die Aramäer aßen und tranken und feierten, was das Zeug hielt, und durften dann nach Hause heimkehren. Darüber waren die Aramäer so baff und beschämt, dass sie seitdem keine Raubzüge mehr in israelische Gebiete unternahmen, heißt es in der Bibel. Mit Feinden essen und trinken ist so ungewöhnlich, das ist wirklich ungewöhnlich, abartig kann man eigentlich sagen, dass es sogar die Gewissen der Feinde erhitzen kann, wie feurige Kohlen auf ihrem Haupt. Vielleicht sagen jetzt einige von uns, wir haben ja gar keine Feinde. Das wäre natürlich echt klasse. Ja, vielleicht haben wir auch keine Feinde, ich weiß auch nicht, habe ich jetzt einen Feind, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich, es gab damals, als das Paulus schrieb, in Rom gab es da Feinde. Das sah das ganz anders aus. Und zwar die damalige christliche Gemeinde traf auf eine Gesellschaft, die nicht immer wohlwollend der Gemeinde gegenüberstand. Wir wissen ja, zahlreiche römische Kaiser initiierten Christenverfolgungen. Und die traf natürlich zuerst auch immer Rom oder oft Rom. Auf diesem Hintergrund bekam die Frage nach den Feinden und dem Bösen eine ganz brisante Aktualität. Für verfolgte Christen zum Beispiel in islamischen Ländern, da werden diese Verse auch eine ganz andere, herausfordernde Aktualität haben, als es dann jetzt im Moment bei uns so der Fall ist. Ja, und alles fasst Paulus dann mit dem Satz zusammen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Noch einmal. Ohne eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist geht das nicht. Da werden wir immer wieder scheitern. Und ohne regelmäßige Orientierung an der Bibel kann ich auch nicht bis in die sensiblen Bereiche hinein wissen, was Gott gut und was Gott böse nennt. Klar, grob kann ich das schon sagen. Du sollst niemanden hier mit erschlagen, ne? Töten. Das ist alles. Aber es gibt dann noch die feinen Dinge, wo ich nicht immer weiß, was ist eigentlich jetzt gut, was ist böse, wo wir nicht genau wissen. Und dann ist gut, wenn wir unsere Gewissen, unser Denken schulen. Ja, gehen wir doch von nun an wieder ganz bewusst in die Schule unseres Herrn. Hören wir doch auf die Impulse des Heiligen Geistes, der ja auch zu uns spricht. Und lesen wir auch regelmäßig in der Bibel. Warum ist die regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel nötig? Weil der Heilige Geist das Wort Gottes immer als Grundlage nimmt, wenn er mit uns redet. Er benutzt es immer und bezieht sich immer auf das Wort Gottes. Wenn ich es nicht kenne, da ist da ein blinder Fleck. Kann der Heilige Geist sozusagen sich nicht draufsetzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit der Bibel befassen. Auch zu Hause, auch in der Bibelstunde. Herzliche Einladung dazu. Im Moment lesen wir den Korintherbrief. So werden unsere Sinne und unsere Gewissen geschärft. Und das ist gut so. Denn nur dann wächst ja in uns das Verlangen immer mehr. Und das ist ja die Aufgabe, in der wir leben. Immer mehr in das Bild, das Gott von uns hat, hinein verändert zu werden. Dazu segne uns der lebendige Herr. Amen.